Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
Ich wünsche einen guten Tag. Eine Frage vorab. Wer ist der Chef der Deutschen Bank? Na? Die Antwort: Christian Sewing. In einer natürlich nicht repräsentativen Umfrage in meinem Bekanntenkreis wussten das ziemlich wenige Menschen. Das war vor, na, sagen wir, 15 Jahren noch sehr anders. Josef Ackermann, der damalige Chef, war in Deutschland berühmt, auch ein bisschen berüchtigt und ist nun bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Herr Ackermann.
Freut mich sehr, dass Sie mich eingeladen haben. Guten Tag, Frau Führer.
Sie waren 15 Jahre bei der Deutschen Bank, 15 Ihrer 76 Lebensjahre. Für die Deutsche Bank, auch für Deutschland, eine wichtige Zeit. Wie wichtig sind denn diese 15 Jahre für Ihr Leben?
Ach, die sind natürlich sehr wichtig. Also als ich ja von der Schweiz dann nach Deutschland ging, wurde das zum Teil ja nicht so ganz verstanden, in der Schweiz mindestens. Aber es war natürlich ein Weg in eine europäische Dimension und, wenn man so will, auch in eine globale Dimension. Also es war schon eine sehr schöne Zeit. Eigentlich wurde man, wenn man einmal so von medialen einigen Stimmen absieht, wurde ich eigentlich sehr, sehr positiv aufgenommen. Und bis heute, ich war ja gerade in Berlin, und in der Tat, noch heute begrüßen mich viele und sagen, ich bin immer noch Kunde bei Ihnen, sage ich, ja, das ist, höre ich sehr gerne, aber eigentlich bin ich gar nicht mehr bei der Deutschen Bank. Also es ist immer noch diese Verbundenheit, wahrscheinlich gegenseitig.
Heute ist Josef Ackermann zu Gast. Er wurde 1996 Vorstandsmitglied der Deutschen Bank und von 2002 bis 2012 hat er die Bank geleitet. In dieser Zeit hat er eine Menge bewegt. Er hat die Bank international aufgestellt, von einer deutschen Hausbank zu einer erfolgreichen Investmentbank gemacht, die Gewinne erheblich gesteigert. Herr Ackermann, Sie haben jetzt gerade Ihre Autobiografie veröffentlicht. Mein Weg heißt die. Sie haben ja vor ein paar Jahren noch gesagt, sowas würden Sie niemals tun, eine Autobiografie schreiben. Warum haben Sie Ihre Ansicht geändert?
Ja, das ist eine gute Frage. Also eigentlich natürlich, dass ein Verlag mich angerufen hat, also einer von mehreren, und gesagt hat, sie würden das sehr begrüßen, ich soll das machen. Und irgendwie kam ich dann doch zum Schluss, dass es vielleicht interessant ist für meine Familie, für Freunde, aber natürlich auch für viele tausend Wegbegleiter und vielleicht auch für viele andere, die interessiert sind an einer Epoche, die wirklich einzigartig war. Also wir hatten die Finanzkrise, wir hatten die Schuldenkrise, die Eurokrise und ich habe ja an vielen Orten mitgearbeitet, auch mitentscheiden können und deshalb fand ich, dass es vielleicht schon gut ist, das noch einmal aus meiner Perspektive darzustellen. Aber es ist eben nicht meine Wahrheit oder es ist auch nicht, jetzt spreche ich, sondern es ist wirklich eine Einladung an die Leser, mich auf diesem Weg zu begleiten, der mich von einem Dorf irgendwo dann in die Welt geführt hat. Und wir sehen ja auch, dass die Nachfrage sehr zahlreich ist und sich doch viele Menschen dafür interessieren, auch viele junge Menschen, die sagen, wie schafft man das, welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein. Und da möchte ich ein bisschen Antworten geben.
Eine der Voraussetzungen scheint Ihr Ehrgeiz zu sein, sonst kommt man nicht an die Spitze der Deutschen Bank. Sie schreiben in dieser Autobiografie, Herr Ackermann, dass der Ehrgeiz Ihnen in die Wiege gelegt worden sei. Worauf richtet sich denn dieser Ehrgeiz? Der Erste zu sein, der Beste, der Reichste?
Also auf jeden Fall nicht der Reichste. Das hat mich eigentlich nie interessiert. Meine Familie war, wenn man so will, wohlhabend und das war eigentlich immer etwas, was wir auch durchaus ausreichend betrachtet haben. Nein, es war, glaube ich, etwas zu bewirken. Das war das, was mich immer fasziniert hat, dass man irgendwann am Morgen aufsteht und sagt, ich habe doch eine Idee, die möchte ich einmal in die Tat umsetzen. Und das war wahrscheinlich der Ehrgeiz, der mich vor allem angetrieben hat.
Kurz zur Ergänzung, Sie stammen aus dem Dorf Mels im Kanton St. Gallen. Der Vater Arzt, die Mutter gelernte Krankenschwester, hat die Praxis gemanagt. Wenn Sie etwas bewirken wollen, dann müssen Sie ja auch die Richtung vorgeben können. Und das tun Sie offenbar auch gern. Das haben Sie auch schon festgestellt beim Militär. Ihre aktive Militärzeit dauerte insgesamt 4 Jahre. Sie waren Offizier und Sie schreiben sogar, dass das Militär die beste Schule für Leadership-Qualitäten sei. Das müssen Sie erläutern.
Wenn man in einem Dorf groß geworden ist, bringt man, glaube ich, einige Eigenschaften mit. So ein gewisses Grundvertrauen, indem man eigentlich immer sagt, ich kann immer wieder in diese dörfliche Gemeinschaft zurückkehren. Und dadurch ist man wahrscheinlich auch bereit, Risiken zu nehmen, die vielleicht andere eher scheuen würden. Zweitens ist man sicher auch aus dem elterlichen Haus, wo sicher Leistung gefördert wurde und auch gefordert wurde, ist man leistungsbereit. Und wahrscheinlich spielt die Eigenverantwortung eine große Rolle. Aber eben auch immer, wie das in einem Dorf der Fall ist, Einsatz für das Ganze, also der Gemeinsinn, spielt eine entscheidende Rolle. Und beim Militär gibt es ja verschiedene Dinge, bevor wir zur Führung kommen, dass man sich immerhin 4 Jahre in meinem Fall meiner Lebenszeit zur Verfügung stellt für ein Land. Nun zur Führung. Ja, man ist natürlich mit 19 Jahren, bin ich da in die erste Schule gegangen und mit 20 hat man schon eine Gruppe geführt, dann eine größere Einheit und eigentlich in sehr frühen Jahren hat man Führungserfahrung gewonnen und eben nicht nur Führungserfahrung, wie man das vielleicht in einer Managementschule bekommt, sondern unter widrigen Verhältnissen. Also man war im Schnee, man war im Regen, es war stürmisch. Gut, wir hatten keinen Krieg, muss man fairerweise natürlich schon sagen.
Aber Herr Ackermann, Entschuldigung, militärische Führung, ich glaube, damit verbinden doch die meisten Menschen, einer gibt einen Befehl und der andere führt ihn aus.
Ja, wenn Sie so führen, dann sind Sie nicht lange an der Spitze dieser Einheit. Weil gerade hier ja die soziale Kohäsion eine ganz große Rolle spielt. Also Sie müssen ja die Mitmenschen, die Sie bekommen, die Sie ja nicht auswählen können. Es ist nicht so wie in einer Bank, wo Sie rekrutieren können und die nehmen die Besten, sondern hier haben Sie plötzlich Menschen aus ganz verschiedenen Verhältnissen, die auch unterschiedlich begabt sind. Und diese Menschen zu einer Einheit zu formen und dann gemeinsam ein Ziel zu erreichen, das ist für mich militärische Führung. Also nicht dieses, was man früher so als das Hartz-Prinzip bezeichnet hat, wo man einfach befohlen hat und gewartet hat, ob dieser Befehl ausgeführt wird. Ich glaube, damit sind sie nicht erfolgreich. Ich spreche ja oft auch von zwei Begriffen, die zwar aus dem Militär stammen, aber eben auch im Management eine große Rolle spielen, nämlich Befehlstaktik. Das ist das, wie Sie sagen, es wird alles im Detail befohlen. Aber modernes Management ist eben gerade etwas anderes, nämlich Auftragstaktik. Das heißt, Sie geben ein Ziel vor, Sie teilen die Mittel, die dazu erforderlich sind, zur Zielerreichung zu und Sie kontrollieren dann natürlich die Zielerreichung und helfen und unterstützen bei der möglichen Zielerreichung. Übrigens ganz interessant.
Aber Sie kontrollieren nicht die einzelnen Schritte dorthin.
Aber nicht die einzelnen Schritte. Ja. Und das ist ja interessant, dass jetzt gerade in der Ukraine eigentlich das sehr gelobt wird, dass die ukrainischen Truppen eben gerade diese Auftragstaktik mit viel mehr Eigenverantwortung ausüben, als das eben die andere Seite ist.
Ja, aber sie scheint ja nicht nur gute Seiten zu haben, diese Auftragstaktik. Sie schreiben in Ihrem Buch, heute sehe ich die Auftragstaktik, da geht es um Ihre Zeit bei der Deutschen Bank, etwas kritischer. Vielleicht waren die Freiräume zu groß und die Kontrollen nicht streng genug. Besonders den Handelsbereich würde ich stärker überwachen. Ich habe das gelesen als eine Anspielung auf das Fehlverhalten der Deutschen Bank und auf die vielen Prozesse, die dann gefolgt sind.
Ja, ich sage ja das auch. Also man soll ja, wenn man so ein Leben reflektiert, auch sich fragen, wo hat man Fehler gemacht? Wo könnte man Dinge besser machen? Und natürlich sind die Prozesse oder die Strafzahlungen oder auch die Vergleiche, die man dann leider erst nach meiner Zeit, aber natürlich zurückkehren auf meine Zeit entrichten musste, haben mich schon auch die Frage gestellt, wie war das möglich? Wieso hat man dieser weltweiten Euphorie, diesen Exzessen nicht früher Einhalt geboten? Ist einfacher gesagt als gemacht, weil man natürlich auch in einem globalen Wettbewerb steht und es waren ja alle mitgefangen, wir waren nicht die Einzigen. Dennoch frage ich mich schon, hätten wir gewisse Dinge früher erkennen können? Und da bin ich ganz fest der Meinung, ja. Und
also 15 bis, 15 bis 20 Milliarden Prozesskosten und Strafzahlungen stehen so im Raum. Also vor allen Dingen in den USA gab es dann eine Reihe von Prozessen. Sie sagen jetzt wir oder Sie. Also hatten Sie sozusagen die Investmentsparte nicht im Blick genug?
Ja, das ist natürlich einfacher gesagt als gemacht. Ich muss sagen, da hätten wir oder hätte ich auch enger die Investmentbank-Sparte kontrollieren müssen, führen müssen, früher eingreifen müssen. Und es ist ja vor allem ein amerikanisches Problem. Man muss immer auch relativieren, nicht? Also die Banken, die mit uns da im Wettbewerb standen, haben natürlich ein Vielfaches an Kosten. Also JP Morgan ist bei, weiß nicht, 50, 60, 80 Milliarden. Also insofern sind wir sicher nicht die Schlimmsten.
Naja, also ein Untersuchungsausschuss des US-Senats hat festgestellt, dass die Deutsche Bank führend verantwortlich für die Finanzkrise sei, habe Kunden und Öffentlichkeit getäuscht. Also da spielen Sie schon auch eine zentrale Rolle.
Ja, wir waren, wie gesagt, auch dabei, aber das finden Sie bei alle anderen auch. Und die Frage ist eben, wie hätte man das besser kennen können? Und ich glaube, es gibt drei Bereiche, die ich als Fehler bezeichne, auch im Buch. Das eine ist eben diese vielleicht etwas zu großzügige Führung des Handelsbereiches. Zweitens die regionale Komponente in den USA, wo wir wahrscheinlich etwas zu großzügig waren im Aufbau und Ausbau dieses Geschäftes. Ich meine, wir waren von Null her einer der Größten in diesem Geschäft. Und das Dritte, und das ist ein ganz heikler Punkt, wenn man Menschen rekrutiert von anderen Banken, wie erkennt man, ob die das Wertesystem der eigenen Bank wirklich mittragen? Das ist in einem Interview sehr schwer festzustellen. Und natürlich auch, sind die wirklich erfolgreich im Umfeld einer deutschen Bank? Man darf nie vergessen, wir sind natürlich von einem ganz operativ schwachen Ergebnis, sind wir dann auf über 6 Milliarden Euro Gewinn gekommen und ganz stark auch geprägt durch das Investmentbanking. Also man muss das schon auch in Relation sehen.
Josef Ackermann, der ehemalige Chef der Deutschen Bank, will in seiner Autobiografie, so heißt es, die wahre Geschichte erzählen. Es gibt ja so einige Schlüsselpunkte und Bilder, die immer wieder auftauchen, wenn über Josef Ackermann gesprochen wird. Sie haben es schon angesprochen, Herr Ackermann, so mediales Bild, haben Sie das genannt, in dem Sie Ihre Sicht entgegensetzen. Die liest sich natürlich ein bisschen anders. Apropos Bild, ich dachte, wir müssen über dieses berühmte Foto sprechen, auch wenn Sie es wahrscheinlich nicht mehr hören können. Da sieht man einen breit grinsenden, Verzeihung, aber es sieht wirklich so aus, einen breit grinsenden Josef Ackermann, der die Finger zum Victory-Zeichen spreizt und das im Gericht, kurz vor Beginn des sogenannten Mannesmann-Prozesses. Damals, 2004, musste Josef Ackermann sich nämlich wegen des Verstoßes gegen das Aktienrecht verantworten. Damals wurde gesagt, also hier unverschämt, beleidigt das Gericht, ist so siegessicher. Jetzt können Sie diesen Schnappschuss erklären, Josef Ackermann. Warum haben Sie das gemacht?
Ja gut, also wir waren relativ früh im Gericht, also wenn ich sage wir, die Angeklagten und die Verteidiger. Und die Verteidiger haben uns geraten, ja nicht Platz zu nehmen und eine Zeitung zu lesen, weil da gibt es Fotos so von schuldbewusst und reumütig, und sondern einfach locker sich zu unterhalten. Und das Schicksal wollte es dann, dass sehr viele Zuschauer in den Gerichtssaal kommen wollten, und es gab eine relativ lange Verzögerung. Und während dieser Verzögerung sagt der Professor Hamm, der Verteidiger von Herrn Zwickel von der IG Metall, so spaßeshalber, bei uns kommen die Zuschauer zu spät, in Amerika kommt der Angeklagte zu spät. Das war gerade, als Michael Jackson viel zu spät zum Gericht kam. Und ich habe irgendwie spontan, was ich sonst eigentlich noch nie gemacht habe, dann gesagt, ja, und dann macht er auch noch so. Nun muss man zwei Dinge wissen. Erstens durften ja die Fotografen gar nicht mehr fotografieren. Die wurden bereits aus dem Saal gewiesen. Aber einer hat noch ganz clever offensichtlich einen Film laufen lassen und hat das dann aus dem Film rausgeschnitten. Und das Zweite ist, was ja dann interessanterweise auch natürlich bis heute ja gerne als Bild genommen wird. Und ich verstehe das auch. Das ist dann natürlich ein Bild, das man gerne zeigt, wenn man negativ sein will. Aber in den USA, oder wir gehen ja dann nach Davos ans Economic Forum, kamen viele Amerikaner, die gesagt haben, wow, toll, so siegesbewusst und ja, eigentlich selbstbewusst, und finden wir toll, dass sie das so gemacht haben. Und in Deutschland sagt man, das ist eine Arroganz der Macht und so. Das ist beides total falsch, weil weder haben wir über das Gericht oder den Prozess gesprochen, noch haben wir eigentlich das gegenüber der Öffentlichkeit so dargestellt, sondern es ist einfach, ja, wenn man will, eine Ironie des Schicksals.
Ja.
Mein damaliger Konventionsberater oder später hat dann gesagt, das war für dich eigentlich etwas sehr Gutes, weil du wurdest von einem Tag zum anderen in Deutschland sehr bekannt. Gut, auf diese Bekanntheit hätte ich verzichten können. Aber,
ja,
aber,
so ein Bild bleibt eben kleben. Da sind wir vom Radio manchmal ein bisschen neidisch. Armin Laschet kann da auch ein Lied von singen. Ich würde gerne noch zwei, drei andere Punkte der weit verbreiteten Kritikpunkte an Ihnen hier besprechen, Herr Ackermann. Einerseits waren ja die deutschen Aktionäre sehr glücklich über ihre Führung. Im Jahr 2005 zum Beispiel machte die Deutsche Bank einen Gewinn nach Steuern von über dreieinhalb Milliarden Euro. Und im selben Jahr kündigt die Deutsche Bank an, 6.400 Stellen abzubauen. Das fanden in Deutschland viele sehr zynisch.
Ja, als erstes Mal waren der Stellenabbau war eigentlich mehrheitlich nicht in Deutschland. Aber wenn ich mich richtig erinnere, war, glaube ich, der Gewinn damals 2 Milliarden und wurde als Rekordergebnis dargestellt, was es auch war. Aber das zeigt nur, wie schlecht die Deutsche Bank eben vorher war. Und wir haben natürlich, jetzt können Sie sagen, den Ehrgeiz, ich sage eher eigentlich den Willen gehabt, aus Deutschland heraus eine Bank zu führen, die global vorne mitspielt. Mir wurde ja das auch oft von Finanzchefs großer Konzerne in Deutschland gesagt. Wir hätten gerne eine deutsche Bank, die uns global auch im Beratungsgeschäft oder eben im Emissionsgeschäft, Aktiengeschäft und so weiter begleiten
können. Aber die Kritik war ja in dem Sinne, könnt ihr nicht auf ein paar hundert Millionen Gewinn verzichten und dafür dann die Arbeitsplätze erhalten? Das ist ja sozusagen die öffentliche Meinung gewesen. Also da bereichern sich reiche Menschen und machen andere arbeitslos.
Ja, also erst einmal hatten wir keine großen Schwierigkeiten. Wir hatten keine Demonstrationen und so. Also es wurde sehr sozialverträglich abgewickelt. Und Deutschland war wenig betroffen. Glaube ich, 1.900 Stellen.
1.950.
Waren es genau. Okay. Die Frage ist einfach, wollen Sie vorne dabei sein? Und wenn Sie das wollen, dann müssen Sie einen Gewinn zeigen, der auch dem entspricht, was Ihre Konkurrenz. Damals war die Gewinnerwartung bei den Finanzmärkten zugegebenermaßen, auch bei den Aktionären, war mindestens 4 Milliarden. Und wir waren ungefähr bei der Hälfte. Und die Frage ist einfach, wie erreichen Sie das? Können Sie das nur über Ertrag generieren oder müssen Sie auch auf der Kostenseite etwas machen? Und aus diesem Dilemma kommen Sie nicht heraus. Ich meine, das war mein größtes Problem, dass wir in der ganzen Welt haben wir dann gehört, ihr seid so schlecht, ihr habt so wenig Gewinn, eure Eigenkapitalrendite ist viel zu niedrig. Selbst als wir die 25% dann bekannt gegeben haben, haben die Leute gesagt, außerhalb Deutschlands.
Außer in Deutschland, genau.
Ihr seid ja viel zu bescheiden, während man in Deutschland sagte, das ist absolut übertrieben und das kann man ja nicht mit dem Sparzins vergleichen und so weiter.
Okay,
also, waren wir immer in diesem Dilemma drin.
Ja, und das gilt ja auch noch für einen weiteren Punkt, eben auch ein großer Kritikpunkt in Deutschland und wie Sie sagen, international komplett üblich, die wahnsinnig hohen Bonuszahlungen. Also wahnsinnig, sage ich jetzt aus deutscher Sicht. Sie haben davon auch profitiert. In manchen Jahren haben Sie über 10 Millionen Euro an Boni bezogen, zusätzlich zu den 1.150.000 Jahresgehalt. Im Jahr 2009 hat die Deutsche Bank insgesamt 4,8 Milliarden Euro an Boni gezahlt. Haben Sie irgendein Verständnis dafür, dass die Öffentlichkeit in Deutschland das kritisch sieht?
Also zuerst einmal muss ich grundsätzlich dazu Boni sagen. Ich bin ein großer Befürworter von Boni, weil das leistungsabhängig ist. Und das muss es natürlich sein. Es muss leistungsabhängig sein. Es muss über mehrere Jahre ausbezahlt werden. es muss wieder zurückgerufen werden können, wenn die Leistung nicht stimmt, und es muss in Aktienform sein. Aber wenn Sie zum Beispiel, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber wenn Sie einen Fußballtrainer haben, der ein Fixgehalt hat von mehreren Millionen und eben keinen Bonus, und der dann aufgrund ungenügender Leistung entlassen wird, dann müssen Sie vertragsgemäß noch 2-3 Jahre das volle Gehalt bezahlen. Beim Bonus ist das eben gerade anders. Da bezahlen Sie zwar den Festgehalt bei Restrukturierungen oder bei Entlassungen, aber nicht den Bonus, weil der ist eben etwas, was dazukommt. Insofern finde ich das Bonussystem etwas Gutes. Nun komme ich zum Problematischen. Natürlich sind die Zahlen sind übertrieben. Und ich habe ja selbst einmal versucht, hier einen Deckel einzuführen, als ich Präsident des Internationalen Bankenverbandes war. Und habe damit eigentlich nur Kopfschütteln ausgelöst. Weil gerade in Amerika, aber auch in Asien, wie übrigens auch in England, war das natürlich Teil des Wettbewerbs. Und sie können nicht neben Wettbewerb gewisse Limiten einfach durchsetzen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, dass man ja auch Steuern bezahlt. Also Sie haben jetzt meine Zahlen genannt. Ich habe, glaube ich, in Deutschland während meiner Zeit, auch wenn ich mich richtig erinnere, 50 Millionen Euro an Steuern bezahlt. Also geht ja auch ein großer Teil weg. Dazu, was man ja auch nicht gerne erwähnt und auch nicht erwähnen muss, dass man ja auch noch etwas Gutes tut. Also gibt noch verschiedene Veranstaltungen in der Welt, die auch gesponsert werden von solchen, die Boni empfangen haben. Aber dass man das schlecht versteht und dass gerade in der heutigen Zeit, wo die Mieten steigen, wo die Energiekosten steigen, wo viele Menschen wirklich Schwierigkeiten haben, am Monatsende noch einigermaßen ihre Ausgaben zu tätigen, dass man da wenig Verständnis hat, das kann ich sehr nachvollziehen. Mhm. Und ich habe immer dafür gekämpft, dass der Bonuspool, wie man das nennt, relativ klein war, weil es geht ja dann auch immer zu Lasten des Gewinns. Aber man muss da schon fairerweise auch sagen, entweder wird man beurteilt, ob man in allem immer so gut ist und wie das die Mehrheit gerne hätte, oder ob man nicht eben auch beurteilt wird nach der Leistung, nach dem Aktienkurs, nach der Rendite. Das ist leider so der Fall. Nicht nur in den globalen Medien, sondern auch in den deutschen Medien.
Der Schweizer Josef Ackermann war der erste Ausländer an der Spitze der Deutschen Bank. Der ehemalige Konzernchef hat gerade seine Autobiografie veröffentlicht. Und in der heißt es, die 15 Jahre bei der Deutschen Bank und in Deutschland hätten ihn persönlich stark verändert. Wie denn, Herr Ackermann?
Natürlich kam diese europäische Dimension dazu, aber natürlich auch das soziale Gefüge. Es ist anders in Deutschland. Also die ganze Mitbestimmung war natürlich neu für mich, aber auch Diskussionen, die wir schon hatten über Boni, über Rendite und so, da tickt die Schweiz nun wirklich anders als Deutschland. Dann kommt natürlich dazu das komplexe Verhältnis gegenüber dem Staat. Also ich glaube, die Staatsgläubigkeit ist in Deutschland viel ausgeprägter als in der Schweiz, wo wir einen sehr, für mich natürlich gesunden Skepsis an den Tag legen gegenüber staatlichen Institutionen und eher eigentlich die Eigenverantwortung und das Private betonen. Und das war für mich schon eine wirklich neue Welt.
Also wenn Sie schreiben, das hat mich persönlich stark verändert, dann stelle ich mir vor, dass Sie dann schreiben, ich bin, ich weiß auch nicht, misstrauischer geworden oder ganz im Gegenteil, ich bin gelassener geworden oder so etwas. Also hat es Ihren Charakter verändert, diese Zeit in Deutschland?
Ja, ich glaube schon. Also ich meine, alle diese Dinge wie Mitbestimmung und die Staatsgläubigkeit und so verändert natürlich schon das Denken eines Menschen. Ich meine, der ganze Mannesmann-Prozess, den Sie ja schon erwähnt haben, der wäre mir wahrscheinlich einige Jahre später so nicht mehr passiert, weil ich einfach viel sensibler gewesen wäre gegenüber Stimmungen und gegenüber auch Auffassungen, die man in Deutschland hat, während man in der Schweiz...
Neidgesellschaft, ja. Sagen Sie. Die deutsche Gesellschaft sei eine Neidgesellschaft.
Ja, das glaube ich kaum ein Deutscher, der einem das nicht sofort sagt. Wir sind halt eine Neidgesellschaft. Sagen wir mal, nicht nur Neid, sondern auch Wettbewerb ist anders. Wir sagen, der Wettbewerb, der zwischen gewissen Regionen herrscht, ist eben gut, dass die Steuern nicht beliebig nach oben gehen. oder als ich bei den Universitäten ja auch immer wieder an Tagungen dabei war, ja selber auch Professor war in Frankfurt, war so die Stimmung, dass man eigentlich keine Universität gegen die anderen ausspielen sollte. Also auch dieser Wettbewerb zwischen Universitäten war in der Schweiz viel ausgeprägter, wurde dann allerdings in Deutschland auch etwas korrigiert.
Sie schreiben auch von einer gewissen Form scheinbar überheblicher Heuchelei. Provinziell ist Deutschland auch, die Perspektiven in Deutschland dem Rest der Welt klaffen schon immer auseinander.
Ja, sagen wir mal, dass man wenig ehrlich auch in der Öffentlichkeit kommuniziert, den Eindruck hatte ich schon. Also das ist ja auch mir so gegangen. Also diejenigen, die sich nur von den Medien leiten lassen, haben ein ganz anderes Bild als die, die mich eigentlich persönlich getroffen haben und immer wieder erstaunt waren über das Bild in den Medien. Und das muss ich sagen, das ist so etwas, was auch heute tief verwurzelt ist bei den Menschen und ja auch eine gewisse Kritik an den Medien provoziert hat. Und das andere, man sieht sich immer Deutschland im Zentrum stehend. Bei all diesen Diskussionen, die wir ja hatten, über Boni, über Rendite, hat man eigentlich immer Deutschland als alleinig seligmachend gesehen und vielleicht wenig, wie man dann in der Welt mit diesen Dingen umgeht. Und wenn Sie ein globales Unternehmen führen aus Deutschland heraus, und das war immer mein Anspruch, dass man aus Deutschland heraus mit deutschen Vorstellungen und Werten und einer deutschen Corporate Governance ein globales Unternehmen führt. Und das war schon manchmal sehr schwierig, weil einfach in der Welt die Anforderungen anders waren.
Sie haben es gerade schon angedeutet, Ihren kritischen Blick auf die deutschen Medien. Auch da stellen Sie einen Neidkomplex fest. Sie schreiben von populistischer Stimmungsmache gegen sich. Und ein kritischer Film über Sie für das ZDF hat Sie so sehr geärgert, dass Sie vom zweitklassigen deutschen Fernsehen schreiben. Und zugleich, Herr Ackermann, betonen Sie immer wieder, dass Sie Kritik ganz wichtig und ganz richtig finden. Welche Kritik an Ihrem Handeln fanden Sie denn berechtigt?
Ja, ich finde jede Kritik, die auf Fakten beruht, finde ich absolut richtig. Und ich glaube, wir haben ja einige jetzt angesprochen. Eben die Prozesskosten, die Rechtskosten und so weiter, das ist absolut berechtigte Kritik. Wo es, glaube ich, weniger berechtigt ist, wo man sich einfach globalen Zielen und globalen Erwartungen entsprechend verhalten hat und eigentlich das nicht verstanden hat, wie das im globalen Kontext zusammenspielt und welche Schwierigkeiten da global entstehen.
Darf ich eine persönliche Kritik äußern an Ihrem Buch?
Ja, klar.
Sie schreiben zu Beginn, jeder Mensch mache Fehler, also auch Sie, und es gäbe nur manche, die das eben nicht zugehen könnten. Und dann schreiben Sie aber doch 460 Seiten lang nahezu ausschließlich und sehr ausführlich darüber, was Sie alles richtig gemacht haben. Und die Fehler werden wirklich kurz erwähnt und, finde ich, auch ein bisschen wolkig umschrieben. Also vorhin mit diesem Satz, vielleicht waren die Freiräume zu groß. Das fand ich schade.
Ich kann einfach nicht etwas schlecht schreiben, das eben nicht schlecht war. Also ich schreibe sehr offen über meinen Bruch bei der Credit Suisse, ich schreibe sehr offen über den Selbstmord bei der Zürich-Versicherung. Ich glaube, all das kommt außerordentlich offen und deutlich rüber. Aber ich kann nicht sagen, dass die Entwicklung bei der Deutschen Bank zum Beispiel in meiner Zeit nicht hervorragend war. Also das, glaube ich, würde ja kein Mensch verstehen. Auch diejenigen, die ja die Wegbegleiter waren zu dieser Zeit.
Also naja, sie war ja so auch hervorragend, aber zugleich hat sich ja, das Thema hatten wir ja vorhin, hat sich ja nebenher verdeckt in diesem ganzen Investment- und US-Geschäft. Da hat sich ja Unheil zusammengebraut. Das schildern Sie gar nicht. Das fand ich schade.
Also jetzt einmal schildere ich natürlich, dass ich jetzt die Fakten darlege und auch sage, wo wir Fehler gemacht haben. Aber das war eben nicht zu meiner Zeit, sonst hätten wir früher reagiert. Das ist ja das Thema. Ich hätte auch gerne gehabt, wenn diese Rechtskosten zu meiner Zeit angefallen wären, dann hätten wir ja das aufgefangen, auch durch eine Reduktion des Bonuspools und so weiter. Das war ja nicht so. Ich muss ja beschreiben, wie es wirklich war. Und kann dann im Nachhinein sagen, was dann aufgetaucht ist, als ich bereits weg war, und sage auch, wo wahrscheinlich Fehler gemacht wurden. Aber das kann ich nicht offener darstellen, als was ich, glaube ich, gemacht habe.
Das Bankwesen soll der Gesellschaft dienen und das Allgemeinwohl steigern. Das ist ein Satz nicht von den Jusos, sondern von Josef Ackermann, dem ehemaligen Chef der Deutschen Bank, heute zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Herr Ackermann, was verstehen Sie genau darunter, dass das Bankwesen das Allgemeinwohl steigern soll?
Ja, man kann ja immer beginnen mit, gibt es Shareholder Value, also das heißt, man optimiert oder maximiert nur das Interesse des Aktionärs, oder gibt es ein Stakeholder Value, also etwas, was alle Anspruchsgruppen befriedigt. Und ich glaube, in meiner ganzen Zeit im Banking habe ich immer gesagt, wir sind dem Stakeholder-Ansatz verpflichtet. Was heißt das? Sie müssen dafür sorgen, dass Sie motivierte und gut bezahlte Mitarbeiter haben. Sie müssen auch Steuern bezahlen, das Ihrem Gewinn entspricht. Sie müssen auch bereit sein, Gutes zu tun. Wir haben jedes Jahr 100 Millionen Euro für Sponsoring aufgegeben, auch in schwierigen Zeiten. Und nur so können Sie eigentlich die Rahmenbedingungen in einem Land so für sich mitgestalten, dass Sie auch Ihre kommerziellen Ziele erreichen. Auf der anderen Seite brauchen Sie auch motivierte Mitarbeiter und so weiter, um einen Gewinn zu erzielen. Und ohne Gewinn geht eben nichts. Das heißt, das ist wie eine Osmose. Sie müssen einen guten Gewinn haben, damit Sie alle anderen Anspruchsgruppen befriedigen können. Aber die anderen Anspruchsgruppen müssen auch Ihnen die Rahmenbedingungen erlauben, die eine Gewinnerzielung möglich macht. Das ist so die komplexe Situation. Und in dem Sinn, die Bank, die kann gar nicht gegen die Gesellschaft operieren, denn dann verliert sie die Legitimation und die Rahmenbedingungen, die sie dann vorfindet, auch aus politischen Überlegungen, werden nicht erlauben, ihre Ziele zu erreichen. Also insofern sind sie absolut Teil des politischen Systems.
Ich finde es so verrückt, weil ich das gar nicht zusammenbekomme mit den Vorwürfen, die ja immer wieder auch vor allen Dingen gezielt gegen die Deutsche Bank von NGOs, von Nichtregierungsorganisationen geäußert worden sind, nämlich, dass die Deutsche Bank ihr Geld mit unethischen Geschäften verdient, also mit Geschäften, die entweder gegen Umweltstandards oder gegen die Menschenrechte verstoßen, Geschäfte in Steueroasen macht und so weiter. Das sind so zwei vollkommen verschiedene Bilder, die hier aufscheinen.
Ja, die eben auch nicht richtig sind. Also der Zeitgeist ändert sich. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. An meiner letzten Hauptversammlung gab es kritische Aktionäre, die gefordert haben, dass wir aus der Finanzierung von Unternehmen aussteigen, die Streumunition herstellen. Habe ich sofort verstanden, aufgenommen und gesagt, das machen wir. Haben wir auch gemacht. Die Zeiten ändern sich. Hat man gesagt, keine Finanzierung von Rüstungsbetrieben. Heute braucht man vor allem Rüstungsbetriebe, die Waffen produzieren, um der Ukraine zu helfen. Bei der Energie war es genauso. Also das heißt, man muss heute schon manchmal einfach ein bisschen überlegen, was sind dann die langfristigen Konsequenzen von gewissen Schritten. Man hat ja gerade in den Banken, im Anlagegeschäft und im Finanzierungsgeschäft sehr stark diese drei Begriffe der Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Bin ich grundsätzlich vollkommen derselben Meinung, haben wir auch immer versucht umzusetzen. Wir haben übrigens mit Solarimpulsen etwas unterstützt, ein Flugzeug, das mit Sonnenenergie um die Welt geflogen ist, als die meisten noch ganz andere Sponsoring-Tätigkeiten hatten. Und viele sind zu uns gekommen und gesagt, ihr unterstützt nicht die Formel 1, sondern ihr unterstützt Solarimpulse, darum möchten wir bei euch arbeiten.
Auf die Klimakrise wollte ich Sie ohnehin ansprechen, Herr Ackermann. Es ist ja jetzt gefordert, dass die Energieversorgung insgesamt auf eine klimagerechte Energieversorgung umgestellt wird. Da sind ja vor allen Dingen die armen Länder des globalen Südens sehr gefordert, weil sie gar keine Mittel haben, die sie investieren können, weil sie ja unter hohen Schulden leiden. Einer ihrer Vorgänger als Vorstand der Deutschen Bank, Alfred Herrhausen, der hat ja schon in den 80er Jahren einen Teilschuldenerlass für Entwicklungsländer gefordert. Ich weiß, dass Sie sich damals in der Eurokrise in Bezug auf Griechenland auch sehr für einen Schuldenschnitt eingesetzt haben. Halten Sie das auch heute für eine gute Idee?
Also man muss über Wachstum, über Finanzierungsmöglichkeiten, muss man die Lösung finden und nicht einfach über Schuldenerlass. Da müsste man ja auch noch im Einzelfall dann schauen, wer davon wirklich profitiert.
Naja, aber man könnte ja sagen, die Hütte brennt und manche Länder sind so hoch verschuldet, dass sie ohne einen Erlass da gar nicht mehr rauskommen.
Ja, da müsste man den Einzelfall anschauen. Der Weltwährungsfonds, so die ja Programme entwickeln für diese Länder. Und man sieht ja gerade jetzt, Griechenland, gut, es ist nicht ein armes Land in Afrika, muss man ja natürlich präzisieren sagen. Aber immerhin, Griechenland hat durch die Art und Weise, wie man damals die Schuldenkrise gemeistert hat, hat sich wieder gut erholt und steht ja wieder viel besser da.
Ich würde gerne noch einen kleinen Moment bei der Klimakrise bleiben. Die Bundesregierung in Deutschland sucht ja gerade verzweifelt nach Geld, um eben den Umbau der Energieversorgung zu finanzieren, nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts nicht leichter geworden. Und es gibt ja große Probleme eben wegen der Schuldenbremse. Was hält denn der Wirtschaftswissenschaftler und Banker Josef Ackermann von der deutschen Schuldenbremse?
Also die Schuldenbremse ist ja in Deutschland wie in der Schweiz und ich finde, man sollte daran festhalten, weil das diszipliniert einfach das ganze Ausgabeverhalten. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch, dass die Infrastrukturausgaben, die ökologische Transformation, die Energieproblematik und so weiter gewaltige Herausforderungen für einen Staat sind. Und bevor man an der Schuldenbremse jetzt versucht, da die aufzuweichen, muss man alle anderen Maßnahmen überlegen. Wie kann man, wo kann man Kosten sparen, wo kann man Finanzierungsquellen eröffnen? Zum Beispiel in der Verteidigungsfähigkeit, das ist ja noch ein weiteres großes Thema in Deutschland, wie übrigens auch in der Schweiz. Da gibt es ja heute auch Vorschläge, wie zum Beispiel eine Wehranleihe, das heißt, dass man eine Anleihe aufsetzt, die gerade zur Refinanzierung von solchen außerordentlichen Initiativen notwendig ist. Das sind für mich marktwirtschaftliche Themen, die man durchaus mit etwas Kreativität auch marktwirtschaftlich lösen kann, bevor man an dieser Schuldenbremse rüttelt.
Sie, Herr Ackermann, haben auf dem Höhepunkt der Finanzkrise am 10. Oktober 2008 in Washington gesagt: Wir müssen anerkennen, dass die Märkte versagt haben und wenn der Markt versagt, muss der Staat eingreifen. Das hat ja der Staat dann auch getan. Vielleicht kann man ja heute sagen, der Markt hat versagt, denn die Klimakrise ist dabei und wird noch ungeahnte Schäden anrichten. Könnten da nicht auch die Banken eingreifen?
Also die Banken können ja nicht alle Themen lösen.
Aber, nee, aber die Banken Geld geben könnten sie. Das dringend benötigte
Geld. Das machen sie auch. Also ich glaube, wenn ein Projekt sinnvoll ist, dann werden die Banken auch das finanzieren. Die Banken können ja dazu beitragen, dass man auch Umweltschäden vermeidet. Also ich erinnere mich noch, als ich bei der Deutschen Bank war, hatten wir eine Anfrage eines großen Projektes irgendwo in Asien, glaube ich, es war in Indien. Und da gab es ja große Studien, auch um Umweltschäden, dann haben wir darauf verzichtet. Und genauso wird man Projekte, die gut sind, wird man unterstützen, sowohl über den Kapitalmarkt wie auch über das Kreditgeschäft. Das ist, glaube ich, gar keine Frage.
Sagt Josef Ackermann im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Herr Ackermann. Danke für die Zeit, die Sie sich für uns genommen haben.
Danke.